Kurznachrichten.
Sarah kommt.
Am Montag in der kleinen Audiodatei.
Und nun, das Dossier.
Das Bündnis Sarah Wagenknecht klagt auf Neuauszählung. Hierzu möchte ich einen Text von Dagmar Henn verlesen, der zum Vorgang einige Details offenbart. Dagmar Henn publiziert auf Russia Today: Sie hat meine uneingeschränkte Wertschätzung, auch wenn ich in den Kommentaren auf eben genannten Medium Thorsten Birne lesen muss. Zitat: Das ist aber nicht die kämpferische Dagmar, deren Kommentare ich lieben gelernt habe. Das ist mehr eine Dagmar, die langsam resigniert ob der zunehmenden Entdemokratisierung Deutschlands. Aber ich fürchte, du wirst mit deiner Resignation recht behalten. Nichts wird passieren. Dafür ist der Sumpf in Europa und Deutschland zu groß geworden. Danke trotzdem für deine unermüdliche Arbeit. Achte auf deine Gesundheit. Das achten wir auch alle hier in der Audiodatei und hören jetzt erstmal Sarah Wagenknecht bei der entsprechenden Pressekonferenz.
Einen schönen guten Tag auch von mir. Und nachdem der Bundestag unsere Wahlprüfungsbeschwerde abgelehnt hat, werden wir wie angekündigt in Karlsruhe eine Klage einreichen, um eine Neuauszählung der Bundestagswahl zu erreichen. Da geht es nicht nur um das BSW, sondern es geht um das Vertrauen in die Demokratie, die das ja in den letzten Jahren ohnehin schon massiv gelitten hat. Die Korrektheit und die korrekte Ermittlung von Wahlergebnissen gehört zu den Grundpfeilern einer demokratischen Gesellschaft. Und gerade in diesem Fall, im Falle der letzten Bundestagswahl, gibt es berechtigte Zweifel, dass das Wahlergebnis korrekt ermittelt wurde. Nicht nur hat das BSW historisch einmalig knapp die 5%-Hürde verfehlt mit nur 9.500 fehlenden Stimmen, sondern es gab belegbar Unregelmäßigkeiten, strukturelle Zählfehler, auf die Frau Mohamed Ali und auch Herr De Masi noch im Detail eingehen werden. Gerade in dieser Situation kann niemand wirklich ausschließen, dass das BSW tatsächlich von mehr als 5% der Wähler gewählt wurde. Es ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Und das bedeutet, dass der aktuelle Bundestag, der ja immerhin in diesem Jahr, seitdem er sich konstituiert hat, schon ziemlich gravierende Entscheidungen getroffen hat, nicht korrekt zusammengesetzt ist und dass die aktuelle SPD-CDU-Koalition mit Friedrich Merz als Kanzler keine demokratische Legitimation besitzt. Und ich finde, in einer solchen Situation zu sagen, wir schauen lieber nicht noch mal genau hin, weil vielleicht das reale Wahlergebnis uns nicht gefallen könnte, so wie es der Bundestag getan hat, so entscheidet kein Demokrat. Und es ist tatsächlich so, es geht auch darum, dass knapp 2,5 Millionen Menschen, die BSW gewählt haben, womöglich zu Unrecht jetzt seit einem Jahr um ihre parlamentarische Repräsentanz gebracht sind. Und natürlich sind wir es auch diesen Wählerinnen und Wählern schuldig, jetzt alles zu tun, damit ihre Stimme korrekt zählt. Und ich will auch noch mal betonen, weil manchmal in der Presseberichterstattung das etwas anders dargestellt wird. Wir klagen nicht, um ein Ticket in den Bundestag zu bekommen. Welche Parteien im Bundestag sitzen, das haben die Wählerinnen und Wähler vor knapp einem Jahr entschieden. Wir klagen, damit tatsächlich korrekt ermittelt wird, was diese Wählerinnen und Wähler vor einem Jahr gewählt haben. Und da ist es eben relativ naheliegend, dass tatsächlich diese 9.500 Stimmen, die uns angeblich fehlen, den Ausschlag geben würden für eine völlig andere Zusammensetzung und in der Realität nicht fehlen. Und das ist das, worüber jetzt verhandelt wird. Und ich finde, eigentlich klagen wir um etwas, was in einer Demokratie eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass bei extrem knappen Ergebnissen, bei offenkundigen Unregelmäßigkeiten noch einmal überprüft wird. In anderen Ländern gibt es dafür einen Automatismus, den gibt es in Deutschland nicht. Aber jeder, der sich als Demokrat versteht, und da geht es nicht darum, ob man das BSW mag oder nicht. Jeder sollte ein Interesse haben, dass das Ergebnis einer Bundestagswahl über jeden Zweifel erhaben ist. Und dafür müsste nachgezählt werden.
Lieber Demokrat, liebe Demokratin, Ton, dann dazu Dagmar Henn.
Das Dossier.
Dagmar Henn, BSW. Eine Stimme in jedem 10. Bezirk genügt oder die Demokratie beruht auf Zahlen. 177 Seiten lang ist die Klageschrift, die das Bündnis Sarah Wagenknecht diese Woche in Karlsruhe eingereicht hat, fast ein Jahr nach der Wahl, um deren Auszählung hier gestritten wird. Eine Auseinandersetzung, die ungewöhnlich weitreichende Konsequenzen hat, denn nicht nur ist das Ergebnis, das das BSW bei der Wahl nach dem amtlichen Endergebnis erzielte und mit dem es an der 5%-Hürde scheiterte, mit 4,981% knapp wie kein anderes zuvor am Ergebnis dieser Partei, hängt auch die Regierungsmehrheit. Was bedeutet, das Interesse, eine Korrektur zu vermeiden, ist so groß wie bei keiner anderen Auseinandersetzung um ein Wahlergebnis in der Geschichte der Bundesrepublik. Bereits wenige Tage nach der Wahl, im Februar 2025, hatte das BSW eine ganze Reihe von Beschwerden vorgetragen, die teilweise auch zu Nachzählungen führten. Es gab auch den Versuch, eine Nachzählung über ein Eilverfahren beim Verfassungsgericht einzuklagen, der allerdings scheiterte. Karlsruhe verwies darauf, zuerst sei eine Entscheidung des Wahlprüfungsausschusses herbeizuführen, der ließ sich Zeit, erst am 18. Dezember fiel der entsprechende Beschluss. Die Argumente blieben die ganze Zeit über dieselben. Nur die Aktenberge drumherum wuchsen weiter an. Die erforderlichen 9.529 Stimmen wären mit einer zusätzlichen Stimme in jedem 10. Wahlbezirk erreicht, so das BSW. Und es gab mehrere starke Fehlerquellen, die zusammen, so der Vortrag der Kläger, bei einer Korrektur mit hoher Wahrscheinlichkeit die fehlenden Stimmen ergäben. Verwechslung ist dabei das wichtigste Argument gleich mehrfach. Auf den Stimmzetteln vieler Bundesländer stand das BSW ganz unten, unmittelbar nach einer Kleinstpartei namens Bündnis Deutschland. Es sei möglich, dass beim Auszählen Stimmen des BSW fälschlicherweise dieser Partei zugesprochen wurden. Allein in Bayern, so Zitat, gibt es unter den 183 Wahlbezirken, in denen das BSW nach dem amtlichen Endergebnis 0 Stimmen erhalten haben soll, gleichzeitig 20 Wahlbezirke, in denen das Bündnis Deutschland oder die MLPD auffällig hohe Ergebnisse erzielt hat. Diese Wahlbezirke hätten auf jeden Fall überprüft werden müssen, was aber in den meisten Bundesländern nicht geschah. In Nordrhein-Westfalen wurde diese Diskrepanz zum Teil tatsächlich überprüft, woraufhin die Zahl der Bezirke mit einem derartigen Ergebnis deutlich zurückging und sich ein guter Teil der beim Bündnis Deutschland verbuchten Stimmen tatsächlich als Stimmen für das BSW entpuppte. Schon dieser Punkt könnte massive Auswirkungen haben, da die Partei nach dem amtlichen Endergebnis allein 14.209 Stimmen in Wahlbezirken erzielt habe, in denen sie mindestens das dreifache Ergebnis ihres Bundesdurchschnittes erzielt habe. Eine weitere Fehlerquelle neben der Position auf der Liste sei eine Faltung, durch die mancherorts Stimmen für das BSW nur dann zu erkennen waren, wenn der Wahlzettel vollständig aufgefaltet wurde. So sei es denkbar, dass Zweitstimmen, die das BSW erhielt, nicht gezählt wurden. Ein Grund, warum es so schwierig war, Nachzählungen durchzusetzen, wird übrigens vom BSW nicht angeführt. Die Partei trat in nur sehr wenigen Wahlkreisen mit einem Direktkandidaten an, also gab es kaum Fälle, in denen Erststimmen für das BSW verzeichnet wurden. Der erste Indikator für mögliche Auszählungsfehler ist aber in der Regel eine massive Diskrepanz zwischen Erst- und Zweitstimmen. Da es keine Erststimmen gab, konnten starke Abweichungen erst mit dem vorläufigen Endergebnis erkannt werden. Die Fälle, in denen eine Nachzählung stattfand, lieferten, so die Klageschrift, ein weiteres Argument für eine komplette Neuauszählung. 57% aller in diesen Fällen korrigierten Stimmen gingen an das BSW. Zu erwarten wäre, dass der Anteil an den Stimmen, die sich durch die Korrektur veränderten, dem Anteil der Partei am Gesamtergebnis entspricht, also um die 5% läge. Normalerweise, aber den normalen Fall gab es bei der Bundestagswahl 2025 eben nicht, profitieren alle Parteien gemäß ihrem Stimmenanteil an den korrigierten Stimmen. Der komplizierteste Schritt, den das BSW unternahm, um zu ermitteln, wie sehr sich das Endergebnis ändern könnte, war der Versuch, aus den Wahlbezirken, in denen es zu einer Nachzählung kam und in denen es nicht um das Problem BSW-BD ging, hochzurechnen, wie viele zusätzliche Stimmen an das BSW gehen könnten. Die Werte aus 50 korrigierten Bezirken ergaben, hochgerechnet auf 95.109 Wahlbezirke, einen möglichen Stimmenzuwachs von 28.533, also fast das Dreifache der erforderlichen zusätzlichen Stimmen. Der Bundeswahlausschuss, dessen Vorentscheidung die Bundestagsmehrheit folgte, stufte aber alle diese Ansätze zur bloßen Vermutung herab. Dabei hätte es durchaus die Möglichkeit gegeben, statt die statistische Argumentation abzulehnen, sie anhand einer größeren Stichprobe zu überprüfen. Ein Aufwand, der sich in Grenzen gehalten hätte und dennoch der Legitimität dieses Wahlergebnisses eine solidere Basis hätte verschaffen können. Die Vermutung liegt nahe, dass dieser Schritt nicht stattfand, weil das Ergebnis der kleineren Stichprobe nicht widersprach. Hätte. Es ist durchaus erstaunlich, dass die statistischen Argumente gar keinen Anklang fanden, denn immerhin sind sie weit handfester als jene statistischen Argumente, die vor einigen Jahren als Grundlage dienten, um den Lebensalltag aller Deutschen gravierend einzuschränken. Man sollte annehmen, dass die Verfechter dieses Vorgehens zumindest soweit Grundkenntnisse über statistische Wahrscheinlichkeiten erlangt hätten, dass sie auf eine Stichprobe nicht mit "ist nur Vermutung" reagieren. Stattdessen protokolliert die Darstellung der Abfolge im Schriftsatz, dass immer wieder vorab Beweise gefordert werden, die gar nicht erlangt werden können. Tatsächlich finden sich in dem Schriftsatz eine ganze Reihe von Problemen im Ablauf der deutschen Wahlen. Eher nebenbei wird erwähnt, dass es in Deutschland eben keine Schwelle gibt, ab der eine Kontrollauszählung vorgegeben wird. In den USA gäbe es das mancherorts und die Schwelle dafür liege bei 0,5%, also deutlich über den 0,019%, über die hier entschieden werden müsse. Weitaus schwieriger sind technische Probleme. Zitat: So standen keine amtlichen, allgemein verbindlichen Datensätze zur Verfügung, in welchen sich alle 95.109 Wahlbezirke mit ihren jeweiligen Wahlergebnissen wiedergefunden und die aufaddiert das amtliche Endergebnis der Bundeswahlleiterin ergeben hätten. Daten aggregiert, in einer Datei für ihre Wahlbezirke zur Verfügung gestellt, wenn auch nicht in einem konsistenten Format, haben nur Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Berlin, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Brandenburg, Hessen, Bremen und Hamburg, während die anderen Bundesländer Bayern, Sachsen, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen diese Daten für die Landesebene nicht zur Verfügung gestellt hatten. Wenn die Daten auf Landesebene nicht vorhanden sind, müssen sie von den Webseiten der Gemeinden geholt werden, sofern sie solche haben. Das Problem: Statistische Abweichungen lassen sich nur mit statistischen Daten belegen, die sind aber eben nur bruchstückhaft verfügbar. Es ist eine bundesweite Wahl, aber die Bundesländer verwenden unterschiedliche Datenformate und unterschiedliche Darstellungen. Die Daten des vorläufigen Ergebnisses, auch das wird im Schriftsatz berichtet, werden in der Regel gelöscht, sobald das endgültige Ergebnis vorliegt. Wer nicht schon vorab diese vorläufigen Daten gesichert hat auf Verdacht, hat hinterher keine Möglichkeit mehr, die Veränderungen nachzuvollziehen. Es gäbe, so die Kläger, gar keine andere Möglichkeit, als aus den wenigen vorhandenen und zugänglichen Informationen auf potenzielle Fehlerquellen zu schließen. Der Bundestag habe das aber für unzulässig erklärt und Beweise gefordert, die im Grunde einen Wahleinspruch unmöglich machen. Wenn es darum ginge, eine maximale demokratische Legitimität des Wahlergebnisses zu erreichen, müsste die Bereitschaft, ein Ergebnis noch einmal nachzukontrollieren, desto höher sein, je geringer die Zahl der Stimmen ist, um die es geht. Politisch ist die Position, die der Wahlprüfungsausschuss einnahm, nur durch den Blick auf die Folgen einer anderen Besetzung des Bundestags erklärbar. 0,019% sind so knapp, dass es eigentlich gar keiner Beschwerde bedürfen sollte, um die Auszählung zu wiederholen. Wäre das stete Gerede von Delegitimierung des Staates eine echte Sorge und nicht ein bequemes Mittel, gegen Widerspruch vorzugehen, müsste das Interesse ganz besonders darauf liegen, den einen Akt, von dem sich alle weitere Legitimität ableitet, den der Wahl und ihrer Auszählung von jedem Zweifel frei zu halten. Das Vertrauen in die demokratischen Prozesse nimmt Schaden, heißt es in der Klage, wenn bei diesem knappen Ergebnis und den strukturellen Zählfehlern nicht nur die Mandatsrelevanz offensichtlich ist, sondern dadurch die Regierungsmehrheit in Frage steht und trotzdem nicht nachgezählt wird. Ja, man mag als nüchterner Beobachter sagen, nicht trotzdem, sondern deshalb. Und man kann mit Zweifel auf das Bundesverfassungsgericht blicken, das in zu vielen Fällen zuletzt allzu willfährig war. Aber es ist auch klar, dass die Regelungen des deutschen Wahlrechts nicht auf der Höhe der Zeit sind, wenn ein Wahlprüfungsausschuss Belege fordert, die es nicht geben kann, weil die gesetzlichen Regelungen zum Umgang mit den Daten der Wahl aus der Zeit stammen, als noch niemand Ergebnisse auf Webseiten veröffentlichen konnte. Ist es vorstellbar, dass das Verfassungsgericht die Klage überhaupt nicht behandelt? Inzwischen ist so gut wie alles vorstellbar. Der Antrag der Kläger lautet, das amtliche Endergebnis für ungültig zu erklären und die Auszählung zu wiederholen. Entweder in Gänze oder aber nur in jenen Wahlbezirken, in denen ungültige Stimmen und Stimmen für die Kleinstparteien Bündnis Deutschland und MLPD gezählt wurden. Im Schriftsatz wird noch ausführlich dargelegt, dass eine derartige Neuauszählung das mildeste Mittel sei, um den vorgefundenen Schaden zu beheben. Das Verfassungsgericht ist aber nicht an diesen Antrag gebunden. Neben einer Nichtannahme der Klage und ihrer Ablehnung gäbe es nicht nur die Möglichkeit, dem Antrag der Kläger stattzugeben. Das Gericht könnte auch auf Wahlwiederholung entscheiden. Augenblicklich aus politischen Gründen eher unwahrscheinlich, weil das eine Stärkung der AfD zur Folge hätte. Aber man könnte sich durchaus Konstellationen vorstellen, in denen es zu einer solchen Entscheidung kommen könnte. Für das BSW wäre das eher ungünstig, da es seit der fraglichen Bundestagswahl in den Medien noch einmal deutlich weniger sichtbar war und das Ergebnis unter jenem von 2025 liegen dürfte. Und der Umgang mit der Demokratie, der hat sich in den vergangenen Monaten derart verschlechtert, dass selbst der Zustand Anfang des Jahres 2025 schon erstrebenswert scheint. Schließlich gab es diese Angriffe auf das passive Wahlrecht in Ludwigshafen und andernorts. Die ganze Zensurmaschinerie, die die Ampel aufgebaut hatte, läuft weiter und wird auch im Haushalt des kommenden Jahres bedient und finanziert. Immer mehr lebenswichtige Entscheidungen fallen über die EU oder die NATO und damit weitgehend am Bundestag vorbei. Ganz zu schweigen von jenem parlamentarischen Putsch, bei dem eine Billionenschuld in einer Sondersitzung eines abgewählten Parlaments beschlossen wurde. Auch das einer der demokratischen Höhepunkte nach dem Februar 2025. Was für die Bundesregierung den Vorteil hat, dass auch aus dieser Auseinandersetzung um die Entwertung aller Stimmen für das Bündnis Sarah Wagenknecht kein wirkliches politisches Thema mehr wird, weil es zwischen all den anderen Skandalen untergeht. Der Schaden aber, den eine verweigerte Überprüfung anrichtet, zwischen all den anderen Fällen von da lässt sich nichts ändern, der bleibt. Dann drücken wir die Daumen für die Demokratie. Und wenn es daneben geht...
Einer der größten Rockstars der deutschen Musik, Peter Maffay, über 7 Brücken musst du gehen.
Schlagermoderation oder gleich besser noch...
Ich hätte natürlich 1000-mal lieber mein Leben in der DDR verbracht, als in dem Deutschland, in dem ich jetzt leben muss.
BSW, das Dossier. Ihr Lieben, wollen wir den Live-Teil der kleinen Audiodatei heute beginnen wie gestern? Hallo China, gestern begann ja wie vorgestern. Sitz. Im größten europäischen Land, also Russland, wird heute der Tag des Verteidigers des Vaterlandes begangen. Seit 2002 ist dieser arbeitsfrei. Eingeführt wurde er von Lenin, damals Tag der Roten Armee. Nach dem sowjetischen Sieg in der Schlacht von Stalingrad beschloss die britische Regierung, den Tag der Roten Armee im Jahr 1943 mit einer grandiosen öffentlichen Demonstration zu feiern. Die rote Fahne wehte auf öffentlichen Gebäuden. Es erklang die Internationale. Auch Weißrussland begeht diesen Tag. Lukaschenko wird heute wieder einen Kranz auf das Denkmal am Siegesplatz in Minsk niederlegen. Auch in der Ukraine wurde 1999 der Tag wieder eingeführt und Poroschenko abgeschafft 2014. Thomas Röper propagiert in seinem Antispiegel, habe ich das schön gesagt, propagiert. Zelensky würde auf Fäkalsprache umschalten, auch gegenüber seinen Verbündeten. Rüpers Denkvorgänge führen ihn zum Ergebnis, er habe den Verstand verloren, offenbar. Leider bin ich da nicht mehr so sicher. Deutsche Medien stellten seine Rede als berechtigte Kritik dar. Seine Rede in Davos beim Weltwirtschaftsforum. Er fordert direkte Verhandlungen mit Putin. Dessen Argument, man müsse in den Verhandlungen die Gründe des Konfliktes ausräumen, weist er als Scheiß zurück, zum Beispiel im Interview mit dem britischen Reporter Piers Morgan. Röper übersetzt etwas aus der TASS zum Thema. Zur Geschichte der Beziehungen zwischen Russland und Ukraine erklärt Zelensky, sie wäre Blödsinn, verwendet Shit, Bullshit. Im Interview mit Springers Politico fordert Zelensky, Russen sollten mit Kindern und Verwandten to fuck away aus Europa. also verschwinden. Europa, so Zelensky in seiner Rede in Davos, ein Kaleidoskop kleiner und mittelgroßer Staaten. Dafür gab es auch noch Applaus. Viktor Orban, Zelensky kritisierend, durfte sich Kommentare zu seinem Gewicht anhören. Immerhin liefert er der Ukraine einen Teil der Stromimporte. Dieser blockierte den Transit von russischem Öl durch die Druzhba-Pipeline. Der von Röper übersetzte Kollege der russischen Nachrichtenagentur TASS sieht in Zelenskys Verhalten eher Schwäche und Verzweiflung. Endet auf dessen Beschimpfungen mit Beschimpfungen zu reagieren, würde bedeuten, den Respekt vor sich selbst zu verlieren. Zum Komplex andere Meldungen. Der deutsche Generalmajor Wolf-Jürgen Stahl, Chef der Bundesakademie für Sicherheitspolitik Berlin-Pankow, hielt diese vor der deutsch-britischen Gesellschaft. Daily Mail berichtet, er warnt, Russland würde Bodentruppen gegen das NATO-Gebiet einsetzen. Die britische Times nennt das unverblümt. Er fordert, wenn ein NATO-Gebiet von russischen Soldaten besetzt, muss die NATO das befreien. Meint aber, die Leute in Deutschland würden sagen, wir müssen nicht kämpfen, wir müssen das diplomatisch lösen. Sieht die Lage in Deutschland besorgniserregend, nicht für einen militärischen Konflikt gerüstet. Donald Trump hält er für einen egozentrischen, narzisstischen, unberechenbaren Geschäftsmann mit autoritären Tendenzen, sieht in diesem eine größte intellektuelle Herausforderung. Zwischen Deutschland und Großbritannien nimmt die militärische Zusammenarbeit zu. Über das Spitzentreffen in Genf erklärte der russische Außenminister Sergej Lavrov, die Europäer saßen im Vorraum, während die Ukraine-Gespräche liefen. Die NATO fokussiert die Fantasie, Russland würde in kürzester Zeit das Baltikum besetzen. Wall Street Journal berichtete, Zelensky habe engen Beratern gesagt, Friedensgespräche wären gescheitert, Vorbereitungen müssen getroffen werden, um 3 weitere Jahre zu kämpfen. Nun wies ein Berater Zelenskys diesen Bericht als Falschmeldung zurück. Das auf Telekilogramm. Russia Today in der Überschrift 3 Jahre würde Europa brauchen für einen Krieg gegen Russland gerüstet zu sein. Auch die Kollegen in Moskau möchte ich erinnern, dass Russland das größte europäische Land ist. Ich würde anregen, dann von einem innereuropäischen Konflikt zu schreiben. Vielleicht macht das klarer, worüber wir hier reden. In Sachen Rüstung will die Europäische Union unabhängiger von den USA werden, schreibt der ORF. Derzeit kauft man das meiste der Rüstung in den USA. Politico schreibt, sollten US-Unternehmen aus dem Markt gedrängt werden, sei mit Gegenschlägen zu rechnen. Das geplante 20. Sanktionspaket der Europäischen Union möchte von Ungarn blockiert werden. Bereits angekündigt, berichtet der ORF. Viktor Orban erklärte, im Rahmen eines humoristischen Ausbruchs, Napoleon und Hitler konnten Russland nicht besiegen, jetzt versucht es Kaya Kallas. Herr Orban, meine Anerkennung, aber die Witze in der kleinen Audiodatei mache ich. Die Berliner Zeitung berichtet von geheimen Verhandlungen hinter den Kulissen. Stellt die Frage, kommt Nord Stream unter US-Kontrolle zurück?
Macht Nord Stream 2 auf?
Apropos Berliner Zeitung, wo die ist, darf ja auch die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung nicht fehlen. In einem Fanal des Eigenlobes. Erstauflage vergriffen, so kommen Sie jetzt noch an ein Exemplar. Raten Sie mal, Abo abschließen. Die Herausgeber Silke und Holger Friedrich erklären, 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung käme eine neue Zeitung aus dem Osten auf den Markt, erinnern an eine Osttaz, die einst eingestellt werden musste. Sie sahen den Markt damals noch nicht für reif. Sie zitieren Zeitautorin Jana Hensel, die die Ostdeutschen wissen ließ, sie hätten sich vom demokratischen System weitgehend verabschiedet. Möchten dagegen halten, die Ostdeutschen machen von ihrem Grundrecht der freien Wahl Gebrauch.
In Sachsen-Anhalt zum Beispiel kommt die AfD in Umfragen derzeit auf rund 40%.
Sehr aufdringlich, danke, liebe Svetlana. Die Ostdeutsche Allgemeine berichtet, die AfD in Sachsen erbt Millionen von einer unbekannten Rentnerin. Aus Augsburg, na hoffentlich hat die nichts mit der Familie Brecht zu tun. Und mit der neuen Ostdeutschen Allgemeinen kommt alter Sound zurück. Feuerfrei auf Tesla. Wirtschaftsliberale Medien wollen nun, dass Elon Musk wieder aus Deutschland verschwindet. Man zitiert einen Bericht des Handelsblattes und stellt fest, die Westpresse hat sich auf Elon Musk eingeschossen.
My side is I can't hear you.
Ach, manchmal wünschte ich mir, ich würde die Charakterlosigkeit besitzen und sagen können, ach, alles nicht so schlimm, wird schon gut gehen. Das aber verbietet sich mir auch an diesem heutigen Montag, dem 23. Februar 2026, die kleine Audiodatei.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Danke, Svetlana. Der ORF berichtet von neuen Protesten im Iran, bezieht sich auf die BBC, sah Zusammenstöße mit paramilitärischen Einheiten.
Good morning.
Neue Atomgespräche mit dem Iran beginnen wahrscheinlich am Donnerstag in Genf, erklärte der Außenminister Araghchi. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff erklärt, Präsident Trump sei neugierig, warum der Iran dem zunehmenden Druck der USA nicht nachgegeben habe. Witkoff erklärt sich Fox News. Trump frage sich, warum Teheran nicht kapituliert habe. Im Zusammenhang mit der Sache mit dem Charakter. Es mag sein, dass es Völker gibt, die lieber im Kampf sterben, als sich dem kulturlosen Westterror, den die USA versprühen, zu unterwerfen. Häufiger muss ich in letzter Zeit an mein großes Idol Charles Chaplin erinnern. Den Tanz mit dem Globus im großen Diktator. Syriens Präsident erlässt eine Amnestie für Inhaftierte. Neue islamistische Anschläge gibt es auf Truppen der Zentralregierung. Islamisten gegen Islamisten. Mir würde noch einfallen, Islamisten bekämpfen. Einen Verräter. Die islamische Welt ist empört. Der US-Botschafter Israels erklärt, Israel habe aus biblischer Sicht einen Anspruch auf weite Teile des Nahen Ostens.
How dare you?
Gegen US-Äußerungen zum gewaltsamen Tod eines rechten Aktivisten in Frankreich will die französische Regierung den Botschafter der USA einbestellen. Sicherheitskräfte erschießen einen Mann beim Anwesen von US-Präsident Trump in Florida. Mexiko bestätigt den Tod vom Drogenboss El Menchro, Bericht ORF. Grönland lehnt ein US-Lazarettschiff ab.
Pet, wennst du Schlappschwänze!
Habe ich doch gestern vom Wetter Uschtgut erzählt und ein Minus vergessen. Gerade hat es minus 22 Grad. Im fernen Osten für alle, die einmarschieren wollen, ein bisschen Wagner dazu.
Alles für die Freiheit aufzugeben, das ist Freiheit.
Frühlingstage bis an die 20 Grad, dann wird es wieder deutlich kühler.
Marcello, deine Sendung war ja wieder phänomenal. Ich sag dir, die Welt steht auf dem Kopf. Darum fröhlich sein.
Im Märzen der Bauer die Röslein einspannt. Der ist noch nicht. Brauch noch.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.